Seit 10 Jahren hält Aleksandar Vučić in der serbischen Hauptstadt und in ganz Serbien alle Zügel in der Hand. Seine Fortschrittspartei kontrolliert die größten TV-Sender und Boulevardblätter, staatliche Firmen und kommunale Verwaltungen. Ohne Parteibuch ist ein Job in Staatsverwaltung, öffentlichem Dienst oder Staatsunternehmen kaum zu haben. 700.000 Mitglieder zählt die von Vučić geführte serbische Fortschrittspartei. Das entspricht circa 1/10 der Landesbevölkerung. Präsidentschafts-, eine vorgezogene Parlaments- sowie die Belgrader Lokalwahl in dem Westen Balkanland fand gestern ein Superwahltag statt. Über die Wahlen spreche ich nun mit Professor Dr. Ulf Brunnbauer. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Die Ausstellung scheint noch nicht komplett vollendet zu sein, aber vielleicht können Sie ja schon mal eine Prognose geben. Wie sind denn die Wahlen ausgegangen?
Ja, das ist mehr als eine Prognose, sondern tatsächlich beruht das Ergebnis, das Zwischenergebnis auf einer Ausstellung der meisten Stimmen. Also die Präsidentschaftswahl hat ganz klar Aleksandar Vučić gewonnen mit fast 60% der abgegebenen Stimmen. Damit liegt er noch etwas über seinem Ergebnis von vor 5 Jahren und ist damit bereits in der ersten Wahlrunde zum Präsidenten gewählt. Bei den Parlamentswahlen zeichnet sich ein Erfolg seiner Partei ab, wobei man hier den Erfolg nicht am Ergebnis der letzten Parlamentswahl 2020 messen kann, denn die wurde damals von der Opposition boykottiert. Insofern verliert zwar die Regierungspartei an Mandaten, wird aber mit ungefähr 43-44% der Stimmen mit Abstand stimmenstärkste Partei, allerdings vermutlich ohne eine eigene absolute Mehrheit im Belgrader Parlament.
Seit etwa 10 Jahren ist Aleksandar Vučić in Serbien an der Macht. Für viele scheint der Sieg des Amtsinhabers sogar quasi festzustehen. Sie haben es gerade eben gesagt, er steht schon fest. Wer ist Aleksandar Vučić und welche Rolle nimmt er im serbischen Staatsapparat ein?
Ja, mittlerweile ist seine Rolle natürlich eine ganz, ganz zentrale. Also das gesamte politische System und auch die öffentlichen Medien, die ja zum großen Teil von der Regierung oder mit ihr verbündeten Unternehmern kontrolliert werden, sind ganz klar auf Aleksandar Vučić hinzugeschnitten. Also man kann fast von einem gewissen Personenkult auch sprechen. Auch die Ministerpräsidentin beispielsweise spielt eigentlich im Vergleich zu ihm kaum eine Rolle. Er dominiert ganz klar die Regierung und sein Einfluss, seine Macht gehen darüber hinaus, was in der Verfassung eigentlich in Bezug auf die Kompetenzen des Staatspräsidenten stehen. Er diente ja schon unter Slobodan Milosevic als Minister Ende der 90er Jahre, damals als Informationsminister und war während des Kosovo-Krieges unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Meinungsfreiheit im damaligen Serbien noch weiter eingeschränkt wurde, war auch lange Zeit ein Anhänger einer großserbischen Idee, hat eigentlich immer wieder auch Kriegsverbrechen, wenn schon nicht begrüßt, dann zumindest in ihrer Bedeutung, also Kriegsverbrechen, die serbische Truppen in Bosnien vor allem angestellt haben, heruntergeredet, sich an Demonstrationen für Kriegsverbrecher wie Karadzic oder Mladic auch beteiligt, ist dann aber im Laufe der 2000er Jahre zunehmend ins politische Zentrum gewandelt und versteht sich jetzt eigentlich als Garant von Stabilität, und zwar nicht nur in Serbien, sondern auch am Balkan durch auch eine Außenpolitik, die jetzt nicht mehr so revanchistisch ist, wie er das selbst noch vor 15 Jahren eingefordert hat. Und mittlerweile habe ich fast den Eindruck, dass der politische Mainstream eigentlich schon rechter ist als Vučić selber und der manchmal auch Opfer seiner eigenen Propaganda, gerade in Bezug jetzt auf die Beziehungen zu Russland zum Beispiel, wird.
Sie haben jetzt auch gerade eben schon so ein bisschen die Position Vučić angesprochen, aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die Partei, nämlich die Serbische Volkspartei. Wofür steht sie? Wie lässt sich die Partei politisch verordnen?
Die Serbische Fortschrittspartei mittlerweile ist sie im Grunde genommen ein Apparat, der dazu dient, die Kontrolle über den Staat auszuüben, staatliche Ressourcen dann auch für private Zwecke auch zu nutzen, steht damit eigentlich auch in einer langen Tradition serbischer Parteipolitik, im Grunde genommen seit dem 19. Jahrhundert, wo Parteien immer wieder als Vehikel für klientelistische Netzwerke und eben auch die Machtambitionen ihres jeweiligen Parteichefs gedient haben. Die Partei kommt aus einem etwas rechtspopulistischen Eck, hat sich aber zumindest in ihrer Rhetorik jetzt in den letzten Jahren eher Richtung Zentrum bewegt und verspricht eben vor allem Stabilität, steht auch für einen zumindest rhetorisch oder nominell pro-europäischen Kurs. Serbien strebt ja die Mitgliedschaft in der Europäischen Union an und verhandelt darum, aber insgesamt würde ich mal vermuten, dass hier eigentlich Ideologie kaum eine Rolle spielt. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass die Partei fast 700.000 Mitglieder hat. Das ist eigentlich auch in Europa schon kaum mehr üblich, dass eine Partei so einen großen Anteil der erwachsenen Bevölkerung auch organisiert. Und das zeigt eben auch, worum es hier eigentlich geht. Es geht darum, den Staat zu privatisieren oder eben den Zielen einer Partei, und das sind ja nicht nur politisch, sondern eben auch ökonomisch, zu unterwerfen.
Wie schätzen Sie die Wahlen ein? Sind die Wahlen unfair abgelaufen oder fehlt es den oppositionellen Parteien vielleicht auch lediglich an relevanten Themen für die Bevölkerung?
Die Wahl scheint im Großen und Ganzen okay abgelaufen zu sein. Man hat auch in den letzten 2 Jahren, also nach dem Boykott der Oppositionsparteien der Parlamentswahl 2020, auch einige Veränderungen im Wahlrecht und im Wahlsystem vorgenommen. Zum Beispiel, dass die Wahlkommission, die höchste, die eben für den Ablauf zuständig ist, nicht mehr ganz so eindeutig politisiert und auf Regierungslinie ist, dass auch in den staatlichen Medien die Oppositionsparteien mehr zutage treten können. Also hat sich die Situation in den letzten 2 Jahren sogar etwas verbessert, ein bisschen mehr transparent, was Parteienfinanzierung anbelangt, zumindest auf dem Papier. Und das ist eben schon einmal ein großes Problem, dass viele der Reformen, die in Serbien durchgeführt werden, es betrifft nicht nur das Wahlsystem, dann doch auf dem Papier bleiben, weil faktisch die Justiz und der Staatsapparat eben doch sehr stark den Interessen der Regierungspartei und des Präsidenten dienen. Die Wahlen in Serbien sind jetzt nicht fair in unserem Verständnis, weil das Spielfeld, auf dem hier die Parteien um Stimmen konkurrieren, eben ganz klar so eine Tendenz Richtung Regierungspartei aufweist. Das ist besonders evident in der Medienlandschaft, staatliche Fernsehen und Radio sind im Grunde genommen Propagandainstrumente der Regierung, und ein guter Teil der Presse befindet sich im Eigentum von Personen, Unternehmen, die der Regierung nahe stehen, und entsprechend berichten die eben auch sehr regierungsfreundlich und bis hin, dass so diese Boulevardblätter einfach in großem Umfang lügen über die Opposition. Was es die Opposition eben nicht geschafft hat in Serbien, ist, sich auf eine einheitliche Liste zu verständigen, sondern sie ist eben auch sehr zersplittert und konnte dann eigentlich auch kaum mit Themen durchdringen, obwohl es ja genügend Probleme gäbe, Korruption insbesondere in Serbien. Aber da scheint es mittlerweile auch eine gewisse Toleranz der Wähler zu geben, und die Oppositionsparteien sind dann eben auch zu schwach und zu benachteiligt, um hier ein wirklich Agenda-Setting vornehmen zu können.
Und Sie haben es gerade eben schon einmal kurz angesprochen, der politische Mainstream in Serbien bewegt sich aktuell sogar zeitweise rechts neben Wut. Viele SerbInnen sind für patriotische und nationalistische Parolen empfänglich. Über 80% der SerbInnen lehnen einen NATO-Beitritt ab. Rund 2/3 betrachten Russland als wichtigsten Partner. Während in anderen europäischen Staaten der Rechtspopulismus so grassiert, haben rechte und nationalistische Parteien in Serbien allerdings trotzdem keine guten Chancen, ins Parlament einzuziehen. Woran liegt das?
Ja, das zeigt eben auch diese Integrationskraft der Regierungspartei, des Serbischen Fortschrittspartei und von Vucic, der schon noch ein gewisses Charisma hat und zumindest in Bezug auf die Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten auch schon einiges richtig gemacht hat, wobei man hier auch einschränkend sagen muss, dass Serbien eigentlich wirtschaftlich profitiert von Dingen wie Auslandsinvestitionen, die jetzt wenig mit konkreter Regierungspolitik zu tun haben. Also die gesamte Region Ost-Mitteleuropa, Südosteuropa ist eigentlich in den letzten Jahren ja ziemlich stark gewachsen, die Ökonomien. Also, und zwar jetzt unabhängig, wer wo regiert. Aber Vucic schafft es, dass er eigentlich, obwohl er ins politische Zentrum gerückt ist, rechts neben ihn kaum jemanden strahlen zu lassen, auch zu dem Preis, dass er manche Dinge, wo ich eigentlich vermuten würde, dass er kompromissbereiter wäre, zum Beispiel im Hinblick auch auf eine faktische Anerkennung des Kosovos, das aber auch nicht machen kann, weil er dann auch weiß, dass er bei Wahlen da einen Rückschlag hinnehmen müsste. Auch diese Russland-Orientierung, ich glaube, dass sich Vucic auch bewusst, dass das da gerade in der aktuellen Situation vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Das Serbien ist ökonomisch natürlich viel mehr von der EU abhängig, von Russland. Russland spielt eine ganz untergeordnete Rolle, jetzt mit einer Ausnahme von Gas- und Öllieferungen. Das ist oft auch mehr Rhetorik und Propaganda, aber die Bevölkerung teilt das auch. Aufgrund des NATO-Bombardements 1999 gibt es natürlich verständlicherweise Ablehnung der NATO bis heute. Was jetzt die Sympathien für Russland erklärt, das ist schon schwerer zu nachzuvollziehen, weil eigentlich historisch Serbien mit Russland oder der Sowjetunion ja auch nicht immer die besten Erfahrungen gemacht hat. Aber das hat sich mittlerweile wirklich sehr, sehr verfestigt und da kann die Regierung kaum mehr mit diesem Konsens brechen.
Und wenn wir jetzt quasi mal in die Zukunft schauen, was bedeutet denn dieses Ergebnis nun für die serbische Bevölkerung?
Ja, für die serbische Bevölkerung bedeutet es, dass sich in den nächsten Jahren politisch nicht viel ändern wird. Was wohl, ich glaube, so repräsentativ sind die Wahlen, die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht will. Für die langfristige Entwicklung von Serbien halte ich das jetzt für eher negativ. Zum einen, weil innerhalb der Europäischen Union man davon ausgehen kann, dass in den nächsten Jahren weniger Toleranz gegenüber Ländern aufgebracht wird, die sich im Konflikt mit Russland nicht klar positionieren und die auch die Existenz von Nachbarländern nicht anerkennen. Und das tut ja Serbien nach wie vor. Serbien anerkennt den Kosovo, die Unabhängigkeit des Kosovos nach wie vor nicht, sendet immer wieder auch ambivalente Signale Richtung Bosnien-Herzegowina, wo Serbien den Präsidenten der Republika Srpska, der ja wiederum die Zerstörung Bosniens plant, unterstützt. Das alles wird in Zukunft in Europa nicht mehr so hingenommen werden. In den letzten Jahren hatte Vucic davon profitiert, sich als Garant der Stabilität nicht auch gegenüber Brüssel und gerade auch gegenüber Berlin zu präsentieren. Und da hat man jetzt auch darüber großzügig hinweggesehen, dass im Grunde genommen auch in Serbien ein massiver Demokratieabbau vonstatten geht und die Korruption unglaubliches Ausmaß angenommen hat. Das wird, glaube ich, schwieriger in Zukunft diese Art von Politik zu betreiben und das wird zulasten Serbiens gehen und vor allem für die jungen Leute, für die gut ausgebildeten Leute ist das wieder ein Faktor mehr, warum sie ihre Zukunft außerhalb des Landes sehen werden und das, darunter leidet der Serbien seit 30 Jahren, dass eigentlich viele gerade die best ausgebildeten Menschen auswandern, was jetzt für die politische Kultur im Land auch nicht besonders förderlich ist.